Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Kontextur-Podcast. Wir sind wie immer zurück mit einer neuen Episode. Der Kontextur-Podcast ist eine Produktion von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Wir nehmen euch auch heute wieder mit als Hosts durch unser Thema. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge in den Shownotes und, as always, sharing is caring. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, teilt die Episode gerne, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar. Aber jetzt ab in die neue Folge. Willkommen zurück zum Kontextur-Podcast. Heute sprechen wir mit zwei Studis über ein Stipendienprojekt und eine very recent Masterarbeit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Jakob und Finn, zu denen wir gleich noch mehr hören, zu Gast bei uns haben. Jakob und Finn haben sich in ihrer Masterarbeit unter dem Titel Das normierte Haus, warum der kommunale soziale Wohnungsbau in Berlin so unflexibel ist, nämlich einer Frage gewidmet, die vielleicht auch ganz viele andere von euch beschäftigt, die im Studium sich ganz visionären Ansätzen widmen und dann im Alltag ankommen und sich wundern, wieso eigentlich das, was gebaut wird, so weit weg ist von all den Ansätzen, die man im Studium sich so anschaut. Und eine der Fragen, die sie sich gestellt haben, ist, wo das denn eigentlich verloren geht, das, was zu Beginn eines Prozesses noch möglich scheint und wie man denn damit überhaupt umgehen kann. Ich habe euch beide entdeckt tatsächlich über eine E-Mail vom BDA, weil ihr nämlich auch Preisträger des TIBES-Stipendiums seid, das der BDA Berlin vergeben hat. Und auch zu diesem Thema werden wir heute ein bisschen sprechen. Genau. Und dazu ist natürlich wie immer auch Katharina mit dabei. Hallo Katharina.
Hallo. Ja, cool. Cooles Thema. Und mich interessiert total, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid und wie ihr das auch angegangen seid. Und diese Fragen nach Normierung, möglicher Vereinfachung, das interessiert uns ja alle gerade. Und das wirkt ja auch auf allen Ebenen. Deswegen, let's go.
Und wie immer starten wir natürlich mit einer kleinen Vorstellung. Also vielleicht könnt ihr die Fragen, die Katharina jetzt schon gestellt hat, wie seid ihr überhaupt zu diesem Thema gekommen und was hat euch dazu bewegt, an diesem harten Knochenthema rumzuforschen, auch gleich in eurer Vorstellung mit beantworten. Jakob, vielleicht magst du anfangen. Wer bist du und was machst du?
Hi, ich bin Jakob. Ich habe jetzt gerade mit Finn, haben wir unsere Masterarbeit zusammen bearbeitet an der UdK. Wir haben uns kennengelernt in Erfurt an der FH. Da haben wir zusammen unseren Bachelor angefangen und dann waren wir beide in Wien, haben dort Praktikum gemacht und ich bin dann noch länger in Wien geblieben, habe dann meinen Bachelor abgeschlossen und dann haben wir uns quasi im Master an der UdK in Berlin wieder getroffen und dort eigentlich alle unsere Studios und unsere Projekte zusammen gemacht, auch in unterschiedlichen Konstellationen, also mal nur wir beide, mal noch mit weiteren Kommilitonen. Aber es hat sich ja schon so ein bisschen rauskristallisiert, irgendwie, dass wir gemeinsame Interessen haben und deswegen wir dann doch immer wieder das zusammen gemacht haben. Und wir haben uns eigentlich ziemlich viel mit Umbau auseinandergesetzt. Also viel umgebaut, viel bauen im Bestand, viel mit Modellen haben wir gearbeitet. So viel vielleicht erstmal zu mir.
Finn, dann übernimm gerne du. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Finn. Jakob hat ja schon viel vorweggenommen, weil sich unser Weg ja sehr überschnitten hat. Was ich vielleicht hinzufügen kann, wir haben so nach dem ersten Jahr in Berlin an der UdK, haben wir an einem Modellprojekt teilgenommen von der GSE, der Gesellschaft für Stadtentwicklung. Die ist Treuhänderin der Stadt Berlin und verwaltet Wohnraum für Bedarfsgruppen. Und die hat ein Modellbauprojekt ins Leben gerufen, wo Studierende im Selbstbau eine Altbauwohnung, die total runtergekommen ist, renoviert, um dann günstiger darin wohnen zu können. Genau, und das haben Jakob, Moritz und ich. Moritz ist noch der Dritte im Bunde. Der hat auch in Erfurt studiert und ist dann mit an die UdK gekommen und haben dann zu dritt im Selbstbau die Wohnung umgebaut. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ausdruck dafür, was uns interessiert, also selbst mit anzupacken und die Praxis und ja das Theoretische zu verbinden und auch selbst es zu bauen.
Ich würde noch ganz gerne kurz was zu der Bleibe sagen. Und zwar, wir haben das für die GSE gemacht und mit Moritz zusammen. Und aber noch eine wichtige Rolle hat auch das Kollektiv Team Disco eingenommen, die quasi so eine Art Vermittlung übernommen hat und so eine Koordination zwischen der GSE und uns, die auch viel so diesen Kontakt mit den Handwerkerinnen hatte, also diese Beauftragung und sowas, die sind auch in Berlin und die haben auch eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Also durch die ist eigentlich das Projekt zustande gekommen, in gewisser Art und Weise.
Und könnt ihr vielleicht noch einmal kurz was zu sagen, wie ihr auf dieses Thema eigentlich gekommen seid oder wie sich das dann so ergeben hat, dass ihr damit in dieses Tibis-Stipendium reingegangen seid?
Während unserer Studienlaufbahn haben wir eigentlich immer so Richtung Schweiz, Belgien, Frankreich geschaut und auch die dementsprechenden Referenzen parat gehabt und uns davon inspirieren lassen. Und wenn man in Berlin mit offenen Augen durch die Stadt läuft und in Richtung Sozialwohnungsbau oder Wohnungsbau allgemein schaut, kommt man schnell darauf, dass alles sehr ähnlich aussieht. Also die Fenster sind sehr klobig und nicht aus Aluminium und sehr dünn, wie man sonst in Referenzen kennt. Es sind WDVS-Fassaden und Spendertypologien. Und da haben wir uns gefragt, ja, woran liegt das denn? Warum ist es jetzt hier speziell in Deutschland so anders? Also wir haben natürlich auch tolle Projekte hier, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das mal so unvoreingenommen anschaut, stellt man schon fest, dass sie sehr ähnlich aussehen.
Und vielleicht was auch noch, also was natürlich auch in so einem krassen Kontrast steht zu dem, was eigentlich mal in Berlin passiert ist. Also irgendwie angefangen beim neuen Bauen der 20er, über die Interbau und die IBA 84, 87, wo ja irgendwie so Projekte, vor allem jetzt IBA 84, 87, so Projekte entstanden sind, die ja irgendwie gerade total im Diskurs sind und total relevant sind und total wichtig sind und auch sich total interessanten Fragestellungen gewidmet haben und die eben auch sozialer Wohnungsbau sind und auch kommunaler Wohnungsbau sind und man da das Gefühl hatte, da ist auf jeden Fall politischer Wille, dass solche Projekte umgesetzt werden, auch Experimente gewagt werden und dass Projekte sind, die heute nach über 40 Jahren immer noch eine totale Relevanz haben und dort auch solche Projekte wie zum Beispiel Selbstbau, wie wir das jetzt in der Wohnung in Wedding gemacht haben, schon damals schon gemacht worden sind und man das Gefühl hat, ganz viel, was es schon mal in der Stadt gab, eigentlich so verloren gegangen ist.
Und um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, um die Thematik der Normen oder der DIN-Norm mit einfließen zu lassen. Wir sind als erstes damit in Berührung gekommen in dem Semester bei Summa Cum Femma, als wir uns, das hieß das Mängelfrei-Semester, wo wir uns mit DIN-Normen beschäftigen sollten. Also jede Entwurfsgruppe hat eine DIN-Norm als Referenz bekommen und ein Referenzgebäude. Bei uns war das die DIN 18008 für Fenster und Verglasung und das Hexenhaus der Smithens. Und wir sollten diese beiden Referenzen irgendwie zusammenbringen und versuchen auszuloten, wie viel Risiko wir eingehen möchten und wie wir zu der Normierung stehen oder wie wir sie brechen wollen, wie wir uns darum herumbinden. Genau, und das war, glaube ich, so der Moment, wo wir verstanden haben, als wir diese DIN-Norm auf dem Tisch hatten, was das für Klopper sind und was da eigentlich alles gefordert ist, dass das vielleicht der Grund ist, warum so viel so aussieht, wie es eigentlich aussieht im gebauten Raum.
Ihr habt da so dieses Thema Regelwerk, habt ihr tatsächlich auch relativ weit ausdefiniert oder zumindest so kam es dann auch rüber beim Lesen des Tibis, der Tibis-Framing, die ihr gewählt habt, ja auch für die Masterarbeit. Ihr sprecht so vom Regelwerk der Bauproduktion, also als eine Schicht, die sich über alles drüber legt und auch wenn man quasi die Masterarbeit von euch sich anschaut, der Großteil, ich hatte das Glück, das jetzt gerade auch vor zwei Tagen im Rahmen des Max-Taut-Preis auch noch mal aufgehängt zu sehen. Ein sehr, sehr großer Teil war ja tatsächlich, dass ihr euch angeschaut habt, was heißt das genau im Sozialwohnungsraum? Also ihr habt wirklich so vom einfach bauen über die DIN-Normenfrage bis hin zu, was ist eigentlich das Regelwerk im Grundriss in Anführungszeichen, euch alles einmal so angeschaut. Vielleicht könnt ihr da nochmal so zwei, drei Erkenntnisse teilen, die ihr hattet im Rahmen dieser Analyse. Also was ist, mit welcher Erkenntnis seid ihr aus dieser ganzen Research herausgegangen?
Also dieses Wort Regelwerk ist auch eher so ein Behelfswort, mit dem wir quasi versuchen, so diese ganz vielen verschiedenen Textdokumente, die eigentlich Vorgaben machen, zu sammeln. Wenn wir uns den sozialen Wohnungsbau anschauen, in Deutschland ist es ein Fördermodell. Das heißt, man kriegt vom Land Geld, wenn man bestimmte Anforderungen einhält für den Bau von Sozialwohnungen. Und im Gegenzug müssen dann die Wohnungen für einen bestimmten Preis später vermietet werden. Das heißt, es ist ein Fördermodell. Das kann entweder an private Investoren gegeben werden, das kann aber auch an landeseigene Wohnungsbaugesellschaften gegeben werden. Grundsätzlich sind die Bauherrinnen dazu verpflichtet, dass die Wohnungen 30 Jahre lang sozial gebunden sind, also zu dieser maximalen Miete vermietet werden können oder müssen. Und danach fallen diese Wohnungen aus der Bindung und das heißt, sie können auf dem freien Markt komplett beliebig zu beliebigen Preisen vermietet werden. Und das führt eben dazu, dass wir in Deutschland immer weniger Sozialwohnungen haben, weil weniger Sozialwohnungen gebaut werden, als aus der Bindung fallen. Also es fallen mehr Wohnungen aus der Bindung, als Sozialwohnungen gebaut werden. Genau, und das passiert eben bei den Landeseigenen nicht, weil die Wohnungen fallen nicht aus der Bindung. Die sind quasi, solange sie im Besitz der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind, gesichert günstiger Wohnraum. Und deswegen haben wir uns den kommunalen Sozialwohnungsbau angeschaut. Und um den Bogen nochmal zu schlagen, gibt es quasi diese Förderbestimmungen und daran ist zum Beispiel gekoppelt in Berlin, sind die Wohnungsbauförderungsbestimmungen aus dem Jahr 2023. Und das Wichtigste daran ist eigentlich, dass für eine Einzimmerwohnung oder für eine Fünfzimmerwohnung oder wie auch immer was für eine Wohnung ist eine bestimmte Quadratmeteranzahl gekoppelt. Also das heißt, eine Einzimmerwohnung darf maximal, ich glaube, 40 Quadratmeter haben und eine Fünfzimmerwohnung maximal 93 Quadratmeter haben. Und das ist quasi diese enge Flächentaktung ist eigentlich so das Wichtigste bei diesen Förderungsbestimmungen. Dann gibt es natürlich auch andere Förderrichtlinien, genau. Also es geht quasi eigentlich darum, dass wenn man Geld haben will oder wenn man quasi finanzielle Unterstützung haben will für ein Bauprojekt, muss man eben bestimmte Auflagen einhalten. Das ist eigentlich der Punkt. Das heißt, die sind nicht unbedingt verpflichtend, diese Richtlinien, aber wenn man das Geld haben will, dann eben schon.
Und dann gibt es zum Beispiel noch so innere Richtlinien wie die funktionalen Leistungsbeschreibungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Das sind so Kataloge, die den Ausführenden oder den Planenden vorgelegt werden, wo diese Flächen, von denen Jakob eben gesprochen wird, noch weiter ausdifferenziert werden, sogar bis in Zimmergrößen. Also ein Kinderzimmer ist kleiner als ein Elternschlafzimmer und es war auch total verrückt zu sehen, dass noch sehr geprägt ist vom Bild der Kleinfamilie, also dass Eltern- und Kinderschlafzimmer verschieden groß sind und es immer diese Kleinfamilie halt vertreten ist. Genau, und diese funktionalen Leistungsbeschreibungen dienen quasi als Risikominimierung für die Landeseigenen, damit sie sicher gehen können, dass, weil sie halt unter sehr hohem ökonomischen Druck die Projekte realisieren müssen, dass sie nach einem bestimmten Schema sicher gehen können, dass die Projekte halt nicht durch die Luft fliegen, sage ich jetzt mal, also dass die trotzdem wirtschaftlich gebaut werden und damit, das ist so eine Sicherstellung für die Leistungsbeschreibung.
Wir haben auch mit einem Projektleiter einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft gesprochen und der hat auch nochmal erklärt, was eigentlich diese Rolle dieser funktionalen Leistungsbeschreibung ist. Also im Endeffekt dient die dazu, sind es Entscheidungsträger, die dazu dienen, schnelle Entscheidungen zu treffen, weil quasi Zeit ist Geld eigentlich und desto schneller man Entscheidungen treffen kann im Bau, desto günstiger kann man eigentlich bauen, in deren Logik zumindest oder abstrakt gesagt. Und deswegen sind es quasi wie so eine Art Entscheidungsträger und man kann von denen schon Abweichungen, aber Abweichungen müssen halt sehr gut begründet werden und weil die eben Zeit kosten und damit auch Geld. Und deswegen gibt es quasi so eine Art Katalog an Standardentscheidungen, die man trifft, an dem man sich quasi orientieren kann, um schnelle Entscheidungen treffen zu können und damit auch Bauzeit und damit Kosten zu sparen.
Könnt ihr einmal eure konkrete Kritik an diesem Modus operandi formulieren? Man könnte ja sagen, okay, das ist absolut folgerichtig, dass die sich so verhalten, aber ihr stört euch ja daran. Warum und welche Entwicklungen gab es und wo sind die vielleicht dann auch ein bisschen überzogen worden?
Naja, wir sind ja eigentlich gestartet von dieser Ausgangsfrage, warum sehen die so aus? Und dann haben wir eigentlich unsere Ausgangsfrage weiterentwickelt, warum sind die so unflexibel? Mhm. Weil wir eigentlich denken, dass Flexibilität so vielleicht einer der Schlüssel sein könnte zu einem zukunftsfähigen Wohnungsbau, weil sich einfach Lebensbedingungen ändern, Lebensrealitäten ändern, Wohnkonstellationen ändern sich. Und in dem Moment, wo man quasi sich diesen sich verändernden Anforderungen anpassen kann, ist quasi eigentlich so eine Wohnung, also die Substanz, die gebaute, viel anpassungsfähiger und auch viel zukunftsfähiger, weil sie quasi für verschiedene Wohnkonstellationen im Endeffekt funktioniert. Und diese Flexibilität sehen wir eben nicht in diesen Regelwerken. Also diese Regelwerke lassen eigentlich keine Flexibilität zu, weil im Endeffekt eigentlich schon in diese Vorgaben ganz häufig ganz bestimmte Anforderungen reingeschrieben sind. Also es ist häufig die Kleinfamilie, und das manifestiert sich eben in den Zimmergrößen. Also es gibt das Elternschlafzimmer und es gibt das Kinderschlafzimmer. Und in das Kinderschlafzimmer kann eigentlich keine berufstätige Person allein drinnen wohnen. Und das Elternschlafzimmer funktioniert halt für ein Doppelbett und ins Kinderzimmer kann man kein Doppelbett reinstellen. Aber ins Kinderzimmer kann man eigentlich auch nicht so ein 1,40 Meter Bett so gut reinstellen.
Könnt ihr noch mal kurz beschreiben, wie diese Anforderungen geschrieben werden, also von wem die geschrieben werden und auch in welchem Turnus die eigentlich überarbeitet werden? Auf was nehmen die Leute Bezug, die diese Anforderungen zu Papier bringen?
Also es kommt natürlich darauf an, wir haben jetzt ja gerade gesprochen über die Wohnungsbauförderungsbestimmungen, die werden vom Senat erlassen. Das ist die eine Ebene und dann gibt es zum Beispiel diese funktionalen Leistungsbeschreibungen, die werden von den Wohnungsbaugesellschaften, in unserem Fall von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, also der Berliner landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, beschlossen und die beruhen natürlich auf Erfahrungswerten. Also die Wohnungsbaugesellschaften sammeln natürlich Erfahrungen in der Vermietung und der Vermarktung ihrer Wohnungen, ihrer Immobilien, auch in der Wartung. Das spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Wie gut lässt sich eine Immobilie warten? Und dass die dann natürlich auch versuchen, quasi für jede Immobilie gleiche Instandhaltungsprozesse zu haben. Also, dass man die Flure so groß hält, dass man irgendwie immer mit der gleichen Maschine vielleicht da durchfahren kann und das reinigen kann.
Also man kann sich das so vorstellen, dass es mehrere PDFs sind. Das ist halt von Wohnungsbaugesellschaft zu Wohnungsbaugesellschaft unterschiedlich. Aber es sind oft so Mustergrundrisse vertreten, die die einzelnen Raumgrößen fix definieren. Und die zum Beispiel Möblierungsnachweise sind auch ein großes Thema. Da müssen zum Beispiel in einer Zwei-Zimmer-Wohnung muss eine Dreisitzer-Couch, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es eine Drei- oder Zweisitzer-Couch ist, aber es müssen bestimmte Möblierungsnachweise gewährleistet werden. Und es stehen so Sätze drin, wie es darf, aus der Küche dürfen nur zwei Zimmer abgehen. Und dadurch ist man halt total eingeschränkt in dem, wie dann entworfen wird. Es ist halt sehr festgeschrieben und unflexibel.
Und jetzt habt ihr ja quasi genau an diesen Unflexibilitäten gearbeitet aus einer Architekturperspektive. Vielleicht könnt ihr jetzt quasi einmal so den Tisch rumdrehen und sagen, wie ihr quasi dann versucht habt, damit umzugehen.
Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns angeschaut haben, sind natürlich diese Flächen und diese Flächenvorgaben und diese spezifischen Flächenvorgaben für die einzelnen Nutzungen der Räume. Also es gibt eben dieses Elternschlafzimmer, es gibt das Kinderschlafzimmer und es gibt das Wohnzimmer beziehungsweise die Wohnküche. Und für jeden Raum gibt es eigentlich so unterschiedliche Quadratmetervorgaben. Also die Wohnküche hat irgendwie so 25 Quadratmeter, das Elternschlafzimmer 18 Quadratmeter oder 15 Quadratmeter und das Kinderschlafzimmer so 10, 11, 12 Quadratmeter. Und das erste Problem zum Beispiel bei dieser Wohnküche ist eigentlich, da hat jetzt auch die Linke in Berlin neulich eine Veranstaltung dazu gemacht, das war sehr interessant, dass es diesen Trend gibt zur offenen Wohnküche, was eigentlich als so etwas sehr Funktionales verkauft oder quasi diese Abkehr des rein funktionalen Raums der Küche darstellen soll, dass man quasi dieses Wohnen und Kochen und alles miteinander verbindet, was natürlich auch irgendwie so ein Trend ist und glaube ich für viele auch attraktiv ist, aber was tatsächlich nicht beachtet wird, dass tatsächlich für die Wohnung ein Raum wegfällt, weil die Wohnküche als eigener Raum zählt und die Küche aber zum Beispiel nicht als eigener Raum zählt. Das heißt, wenn zum Beispiel Alleinerziehende, die haben Anspruch auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung und wenn die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung untergebracht werden mit einer Wohnküche, dann heißt es, dass das Kind vielleicht ein eigenes Zimmer hat und das Elternteil auf dem Schlafsofa in der Küche neben dem brummenden Kühlschrank schlafen muss. Und das heißt eigentlich, dass dieser Raum nicht so wirklich funktional ist und für viele Leute einfach nicht so richtig gut funktioniert. Und was wir dann eigentlich uns versucht haben anzuschauen, ist eigentlich, dass wir das Gefühl hatten, wo es ja auch schon viele Projekte oder Arbeiten dazu gibt, dass so eine Art Kammergrundriss oder ein Grundriss mit immer gleichen Raumgrößen dieses Dilemma vielleicht so ein bisschen auflösen könnte, der wie man einen einzelnen Raum nutzt oder diese eingeschränkte Nutzung des Raumes entnehmen kann oder wegnehmen kann, so dass jeder Raum für jede Nutzung eigentlich funktioniert. Und dann zusammen mit den Förderungsbestimmungen, wo es ja diese engen Quadratmetervorgaben gibt, sind wir dann eigentlich auf so eine Fläche pro Zimmer auf 14,5 Quadratmeter gekommen, in der eigentlich tatsächlich alles stattfinden kann. Also irgendwie das würde als Elternschlafzimmer, als Kinderschlafzimmer, als Person für eine Single-Person funktionieren, als Küche und als Wohnzimmer. Das war so ein wichtiger Aspekt, der auch so besonders diese Flexibilität innerhalb eines Wohnungsbaus herstellt. Und gleichzeitig, wenn man immer diese gleichen Zimmergrößen hat und die irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise miteinander aufgereiht sind, wie das zum Beispiel jetzt auch beim Freimundo-Projekt von Menus Surprise in München angeordnet sind, kann man natürlich auch die Zimmer verschalten. Also das heißt, ich kann Zimmer weggeben, hinzugeben und dann ist auch wieder dieser Aspekt der Flexibilität natürlich total drin und auch so Zukunftsfähigkeit von der Wohnung und auch dieses Problem, dass natürlich irgendwie ältere Leute häufig auf einer großen Wohnung sitzen bleiben, weil es schwierig, weil sie nicht umziehen wollen und ein Zimmer nicht abgeben können.
Genau, zu dem Freimundo-Projekt haben wir ja auch einen ganzen Podcast, einmal mit Menus Surprise, Wurzel 7 und der Kooperative Großstadt. Genau, für diese Zimmerzuschläge wird ja dann immer gesagt, ja, da, wo es das realisiert wurde, das wurde dann nie umgebaut. Und das sind alles Ideen, die hatten die Ballers schon in den 70ern. Aber was mich schon interessiert, ich war zum Beispiel gerade auch eine Woche in Österreich unterwegs und habe mir da auch wieder den geforderten Wohnungsbau in Wien angeguckt, die Rote Emma. Und es war total gestaltungsstark. Das war total so lustvoll. Das hatte total viel so Energie und Gestaltungsqualität. Woher kommt es, dass wir in Deutschland das so für den sozialen Wohnungsbau eigentlich negieren? Also seht ihr das eher wie David Chipperfield, der 22 in der NZZ gesagt hat, reiche Leute wollen nicht, dass Arme in die gleichen Hauseingänge sehen? Also ich habe schon manchmal das Gefühl, so die Gestaltung muss schon zurückhaltend sein, weil zu schön darf es halt ja auch nicht sein. Wir wollen es ja erst in 30 Jahren wieder auf den normalen Markt bringen.
Ja, ich glaube, Gestaltung und kostengünstiger Wohnraum wird halt immer, wird immer gesagt, dass es nicht zusammen funktionieren kann. Und was wir eigentlich bei unserer Recherche rausgefunden haben oder bei unserem Entwurf, ist, dass eigentlich vor allem durch eine gute Planung beides stattfinden kann. Also in dem Moment, wo ein Grundriss sehr klar und organisiert aufgebaut ist und dadurch auch wahrscheinlich schöne Räume mit sich bringt als sehr verwinkelte, zusammengestellte Räume, hat man beides zusammen. Es braucht natürlich auch ein gewisses Vertrauen an die Planung und ich glaube, das ist gerade einfach nicht so sehr gegeben, dass Architektur so ein Fokus von Bauherren ist. Wenn man sich mal anschaut, dass über 60% der Häuser ohne Architektinnen gebaut werden, dann sieht man schon den Trend, dass Architektur einfach nicht mehr
dass es vielleicht nicht mehr so den Hebel hat. Also du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, ne, so dass die Architektur eigentlich so ein bisschen hinten unterfällt, weil ja auch sehr viel Wohnungsbau ohne Architektinnen und Architekten gebaut wird. Und ich will euch jetzt nochmal so ein bisschen in die Richtung stoßen, in die ich vorher schon angefangen habe zu sprechen, ne, weil ihr habt ja quasi auch sehr spezifische architektonische Interventionen dann in der Masterarbeit entwickelt. Und so eine Masterarbeit ist ja manchmal dann auch, man muss jetzt quasi was machen, damit man es abschließen kann. Und ihr habt ja auch sehr quasi tief getestet, einmal irgendwie an der Fassade, dann auch innen in der Küche mit so einer Art Stütze, die irgendwie den Raum definieren soll. Vielleicht könnt ihr nochmal sehr konkret eure Interventionen beschreiben und vielleicht auch, wie ihr kritisch reflektiert, was ihr selbst gemacht habt aus der Position der Architekten heraus.
Ich würde noch kurz ganz zu der Frage von Katharina noch was hinzufügen. Weil man natürlich das tatsächlich auch häufig hört, auch von Leuten, von Freunden, die im Büro arbeiten, die vielleicht auch irgendwie einen Wettbewerb von sozialem Wohnungsbau gemacht haben, dass sie tatsächlich häufig das Feedback bekommen, auch von den Wohnungsbaugesellschaften, dass das nicht aussieht wie ein Sozialwohnungsbau. Und dass das tatsächlich irgendwie ist natürlich jetzt, wir können da jetzt nicht so richtig zu sagen, warum das jetzt irgendwie was damit gemeint ist. Aber eine Vermutung wäre, dass es natürlich schon auch, und das haben wir auch so in Gesprächen rausgehört, dass es auf jeden Fall um Masse statt Klasse geht, in einem gewissen Sinne, weil das sind Projektentwickler und die wollen vor allem ihre Tabellen und ihre Zahlen vollkriegen. Und was ich auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, geht es auch erstmal vor allem darum, Wohnraum zu schaffen und vielleicht die Frage nach der Qualität dann in diesem Sinne oder wenn man so darüber nachdenkt, vielleicht ein bisschen nachrangig erscheint. Und deswegen haben wir das auch versucht, unter diesem Aspekt der Flexibilität zu betrachten, weil Flexibilität quasi das mitdenkt, diese Qualität der Gestaltung, aber gleichzeitig auch vielleicht sowas Zukunftsfähiges und sowas Typologisches, was eigentlich Wohnen bedeutet. Wie wir das dann konkret gemacht haben oder was dann natürlich für uns wichtig ist oder was wir interessant finden, dass man, glaube ich, im Detail, dass sich darin so ganz bestimmte und wichtige architektonische Qualitäten zeigen lassen, die vielleicht so ein bisschen jenseits von der großen Geste sind und vielleicht viel mehr in so einer Qualität der Ausführung, in der Handwerklichkeit oder auch in so einem Freude am Detail und an der Gestaltung erkennen lassen und die aber trotzdem auch auf konkrete Fragen oder Probleme bei einem Entwurf antworten müssen. Also wir haben zum Beispiel mit einer Laubengang-Typologie gearbeitet, weil wir denken, dass ein Laubengang total flexibel ist. Man kann überall in die Wohnung reingehen. Man kann ihn auch gleichzeitig als Balkon nutzen. Man kann auch Erschließungsfläche sparen, beziehungsweise man kann Treppenhäuser und Aufzugsanlagen sparen. Und das Problem ist aber natürlich beim Laubengang, dass wenn man immer vor den Wohnungen entlang läuft, dass man noch in die Wohnung reinschauen kann. Und das ist natürlich einmal so eine Kulturfrage, wie viel Privatsphäre will man eigentlich haben. Und in Deutschland will man, glaube ich, grundsätzlich relativ viel Privatsphäre haben. Und wir haben dann aber trotzdem gefragt, okay, wie können wir damit umgehen? Laubengang und trotzdem irgendwie diese Privatsphäre. Und dann gab es diese Idee, dass man eigentlich mit so relativ großen Stützen vor den Wohnungen, die dann gleichzeitig vielleicht auch diesen Laubengang tragen können, so eine Privatsphäre gewährleisten kann, weil die quasi so stehen, dass man nicht direkt reinschauen kann in die Wohnung. Und dafür müssen die aber irgendwie überdimensioniert sein. Und damit man sie überdimensionieren kann, macht es wahrscheinlich nicht Sinn, irgendwie eine Stahlbetonstütze zu machen, sondern vielleicht irgendwie eher eine Stütze aus Holz oder aus einem Holzstamm. Dadurch, dass vielleicht auch viel einfacher zu argumentieren ist, dass die überdimensioniert ist. Und gleichzeitig bringt natürlich so ein Holzstamm so eine ganz eigene Ästhetik mit sich und so ein ganz rohes Naturprodukt im Gegensatz zu, wie man das vielleicht standardmäßig mit dem Isokorb lösen würde, der irgendwie einerseits teuer ist und auch so eine gewisse Sinne der Moderne, so ein Ideal ist, wie man Architektur macht. Also dass irgendwie alles so frei auskragend ist, sehr schlank, sehr slick und irgendwie so die Konstruktion eigentlich so verschleiert. Und das steckt irgendwie so ein bisschen in diesem Isokorb drin, finde ich immer so ein bisschen. Und das ist eigentlich so diese Idee von, man würde den ganzen Laubengang nur auf einzelnen Baumstämmen, wie man das ja manchmal so, in der Schweiz macht man das, glaube ich, häufig so. Sprießung nennt man das, glaube ich, wenn man temporär Stützen entfernt und dann stellt man so Baumstämme ein. Und dass wir diesen Kontrast eigentlich total interessant fanden.
Und gleichzeitig, wenn man über so etwas nachdenkt, kommen dann wieder die harten Anforderungen ins Spiel. Wenn man jetzt bei auf dem Laubengang über Brandschutz redet, dürfen die Materialien, die im Laubengang verwendet werden, eigentlich aus nicht brennbaren Materialien bestehen. Und im Moment, wo man einen Baumstamm benutzt, wäre es ja eigentlich nicht möglich. Deswegen muss man ihn mit Lehm zu bekleiden. Und das wäre Stand jetzt eigentlich auch nicht möglich in Deutschland, weil es keine Zertifizierung für dieses Material geht. Also es würde wahrscheinlich gehen, aber es gibt keine Zertifizierung und deswegen darf man es nicht verwenden. Genau, und das wollten wir auch herausfordern, über andere Möglichkeiten nachzudenken, die es schon gibt, aber die man halt durch diese harten Regelwerke nicht verwenden kann.
Oder ein anderer Punkt, was du jetzt gerade auch eben schon so ein bisschen angesprochen hast, Angelika, ist natürlich so die Infrastruktur von einem Gebäude. Infrastruktur, die ganzen Leitungen, die Abwasserleitungen, die Stromleitungen, die Heizungsleitungen sind natürlich total wichtig, um irgendwie das Gebäude und die Wohnung zu versorgen. Und wenn man sich jetzt mal die Küche anschaut, dann, die Küche ist ja sowieso ein total normiertes Projekt eigentlich mit diesen 60x60er Modulen und den ganz genauen Abständen. Da gab es früher mal tatsächlich auch eine Norm dazu, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber natürlich ist das irgendwie immer noch sehr relevant. Und die wird natürlich standardmäßig immer an einer Wand, wird diese Küche angeordnet. Und das heißt, wenn das an der Wand ist dann und die Leitungen auch in der Wand ist, dass man diese Wand auf jeden Fall niemals entfernen kann, weil da die ganzen Leitungen drin sind. Und deswegen haben wir so darüber nachgedacht, was würde das eigentlich bedeuten oder wie könnte man auch im Sinne so einer Flexibilität, also dass man zum Beispiel ein Wohnzimmer und eine Küche, die Trennwand dazwischen entfernen könnte, um einen großen Wohnküche dann vielleicht doch mal machen zu können. Wie kann man das machen, ohne die ganzen Leitungen umlegen zu müssen? Und das könnte man zum Beispiel mit einer Art Säule machen, die irgendwie abgerückt von der Wand ist, so dass man die Wand entfernen kann und quasi eigentlich um so eine Art Säule herum die Leitungen anordnen kann, was dann vielleicht auch im Endeffekt wieder zu einer ganz anderen Art und Weise führt, wie man so eine Küche anordnet und wie so ein Wohnraum funktioniert.
Und was nehmt ihr aus diesen Sachen? Also ihr habt das ja quasi einmal im Entwurf jetzt so durchgespielt. Was sind die Aspekte, die ihr gefühlt, weil ihr beide arbeitet ja auch, ne? Also ihr seid ja quasi, steht ja schon im Berufsalltag. Was nehmt ihr daraus jetzt mit in eure Praxis? Oder was lässt sich überhaupt mitnehmen, ne? Also nicht als eine Anforderung an euch, sondern eher als einen, wie lässt sich das übersetzen?
Also ich glaube, das hilft auf jeden Fall total, das zu wissen. Also so darüber Bescheid zu wissen und sich dieser, deswegen machen wir das ja, glaube ich, auch, oder deswegen finden wir das ja auch interessant, irgendwie darüber Bescheid zu wissen und damit auch zu spielen. Also wir versuchen ja auch damit auf eine Art und Weise zu spielen, weil ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen in der Praxis sowieso. Und vielleicht ist, stellt sich nur so ein bisschen die Frage nach dem Zeitpunkt, und vielleicht ist, desto früher man sich damit auseinandersetzt, ist man, kann man damit anders umgehen, als wenn man quasi eigentlich schon einen Wurf hat und sich dann mit diesen Regelwerken auseinandersetzen muss. Und gleichzeitig finden wir das dann natürlich auch total interessant. Also es gibt ja irgendwie von Chumi dieses Ropes and Rules, in dem Fall der Architekt es total liebt, sich selber zu fesseln und quasi sich selber so eine Einschränkung zu geben, an der er sich dann abarbeiten kann, um so eine Reibung zu finden. Wir hatten davor eben viel so Umbauprojekte gemacht und da ist quasi der Bestand eigentlich so diese Fläche der Reibung, an der man sich abarbeiten kann in gewisser Art und Weise, weil das irgendwie so eine Referenz ist und die einem hilft, Sachen zu begründen und zu entwerfen oder zu gestalten, also ein Referenzpunkt dafür ist. Und es fehlt natürlich im Neubau auf eine gewisse Art und Weise. Und dann hat man natürlich auch wieder vielleicht diese Regelwerke, an denen man das machen kann, die einem auch helfen, eine Form zu finden und eine Begründung für, wieso man Sachen irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise macht.
Und was da jetzt noch gar nicht drin steckt, wenn man jetzt über die Büroarbeit spricht, ist natürlich die Haftung. Also in der Uni kann man natürlich jetzt die Vorschläge machen und auch drüber nachdenken, aber wenn es halt in die Realität kommt, am Ende des Tages muss halt jemand dafür haften, wenn man verschiedene Normen, also können wir gleich noch drüber sprechen, über wie das alles mit dem Mängelfallbegriff und so weiter zusammenhängt. Aber genau, in der Praxis ist es nicht so einfach, diese Regeln auszusetzen, weil man sonst großes Risiko geht, dass die Bauherrschaft den Auftragnehmer, den Architekten verklagen kann.
Ich fände es tatsächlich ganz gut, wenn wir nochmal so einen kleinen Exkurs als Bildungspodcast, der wir sind, machen würden. So, was sind die Normen? Also dann reden wir von den DIN-Normen, was ist der anerkannte Stand der Technik und wie verhält sich das eben mit diesem BGB zu dieser gesamtschuldnerischen Haftung? Vielleicht könnt ihr das auch noch mal kurz erklären oder wir versuchen zusammen das zu erklären, weil wir haben ja gerade eben auch die ganze Debatte darum. Also wir haben schon oft was dazu gemacht, ihr macht da was dazu, aber es ist ja wirklich auch seit einiger Zeit, wird über den Gebäudetyp E, über den Bauturbo, Hamburg Standard, also überall im Land arbeiten Leute dazu oder haben gesagt, wir müssen das anders machen und alle merken aber auch, es ist eben nicht so leicht, weil wir eben im BGB diese Haftung drin stehen und solange das formuliert ist, deswegen ist es ja eben auch auf der Ebene des Justizministeriums dann schnell gelandet, kommen wir da nicht so schnell raus. Also vielleicht können wir nochmal gemeinsam auf diese Debatte und eben auch die vielen Unterpunkte blicken.
Genau, vielleicht kann ich einfach mal anfangen, um zu erklären, wie das vertraglich abläuft. Also bei einem Werkvertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wird festgehalten, dass das oder steht drin, dass das Werk, also das Gebäude, frei von Mängeln zu sein hat. Und ein Mangel ist es dann, wenn es sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet, also wenn Wohngebäude sich nicht als Wohngebäude eignet, oder die vereinbarte Beschaffenheit von der vereinbarten Beschaffenheit abweicht. Genau dieser Punkt ist ganz interessant für den Gebäudetyp E, weil es mit der Beschaffenheitserklärung zusammenhängt. Also die Beschaffenheitserklärung, da kann definiert werden, dass von bestimmten Normen abgewichen werden kann, wenn man den Auftraggeber darauf hinweist. Und die geschuldete Beschaffenheit sind die anerkannten Regeln der Technik, also wenn in der Beschaffenheitserklärung nichts festgehalten ist. Und was sind die anerkannten Regeln der Technik? Das sind quasi Prinzipien und Lösungen, die in der Praxis erprobt und bewährt sind. Also das ist der Standard, wie gebaut wird. Und gleichzeitig bedeutet das, dass eine Abweichung von diesen anerkannten Regeln der Technik gleichzeitig einen direkten Mangel ist. Und die DIN-Normen bilden die anerkannten Regeln der Technik ab. Also sie werden immer als Referenz hinzugenommen, um die anerkannten Regeln der Technik abzubilden. Das heißt also, im Umkehrschluss müssen die DIN-Normen meist eingehalten werden und es muss nicht mal ein Bauschaden vorliegen. Also ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, jetzt zum Beispiel Abdichtung auf dem Dach. Wird die Abdichtung mit 10 cm mehr Überlappung ausgeführt, als in der DIN-Norm sowieso drinsteht. Dann kann der Auftraggeber den Auftragnehmer verklagen, weil es nicht nach der DIN-Norm ausgeführt ist, obwohl das Dach trotzdem dicht hält. Und das ist natürlich ein totales Dilemma, weil man sich an die DIN-Norm halten muss und niemand das Risiko eingehen möchte, verklagt werden zu können.
Ich muss ja noch kurz was zu sagen, weil tatsächlich bilden die DIN-Normen sind nicht gezwungenermaßen die anerkannten Regeln der Technik. Das ist quasi eigentlich das Problem, dass das häufig so angenommen wird, dass quasi eigentlich die DIN-Normen höher sind als die anderen. Also die anerkannten Regeln der Technik, das ist kein Regelwerk, das ist nirgendwo aufgeschrieben, es gibt keinen Referenzpunkt dafür so richtig, sondern es ist quasi eigentlich das, was in den Köpfen der Handwerksbetriebe drinne ist und wie die es gewöhnt sind, Sachen auszufüllen und wie man weiß, dass das funktioniert.
Das ist eben, wenn das vor Gericht geht, dann wird eben nach einfach etwas Festgesetztem gesucht und dafür sind die DIN-Regeln ja auch da. Also die sind eben aufgeschrieben und sind von einem Expertenkreis erarbeitet.
Ja, aber sie sind eben kein Gesetz und es wird auch nicht immer danach entschieden, weil das ist jetzt gerade im Streit um den Gebäudetyp E auch wieder die Frage und die ganzen juristischen Meinungen, die dazu jetzt kommen, setzen genau das als ein streitbares Thema beziehungsweise verhalten sich dazu unterschiedlich, auch im Sinne von sind kritisch gegenüber dieser neuen Gebäudetyp E Gesetzgebung, die jetzt kommt, genau wegen diesem Reibungspunkt. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass es keine, also wahrscheinlich auch keine Klärung davon geben wird. Ne? Jetzt fragt man halt so, was ist, bitte definiert den einfachen Standard, was soll das denn sein? Also es geht immer um eine Festsetzung und Definition eben darum oder dass man juristisch dann sicher entscheiden kann.
Das hat eben sehr viel komplizierte Unterpunkte und man weiß ja immer so ein bisschen davon. Und ich meine, das Deutsche Institut für Normen arbeitet ja auch damit, dass eben dieser gesetzgebende Charakter insinuiert wird, nennen wir es mal so.
So, ihr Lieben, es kommt eine ganz kurze Ergänzung zum ganzen Komplex. Wie wirken denn eigentlich die Normen und die allgemeinen Regeln der Technik? Ganz grundsätzlich haben wir das fast richtig erklärt hier. Für die Details habe ich das aber noch mal einmal kurz aufgearbeitet. Und zwar, also die Grundlage ist per se der Bauvertrag und die Vereinbarungen, die in dem getroffen werden zum Werk, das bei Abnahme mangelfrei sein soll. Und die anerkannten der Regeln der Technik sind da die Grundlage, basically wissenschaftlich richtig, praktisch erprobt und in der Fachwelt anerkannt, das, was man macht. Sie sind also der technische Mindestmaßstab und nicht nur eine lose Empfehlung. Die DIN-Normen selbst sind, wie wir das auch schon gehört haben, eine private technische Regelung, die vom DIN-Institut herausgegeben wird und die Empfehlungscharakter haben, aber keine Rechtsnorm sind, also faktisch nicht einem Gesetz entsprechen, aber eben sehr oft herangezogen werden. Ganz oft geben die anerkannte Regeln der Technik wieder. Das muss aber nicht so sein. Also sie können auch hinter aktueller Praxis zurückbleiben oder quasi schon vorauseilend noch nicht allgemein bewährte Lösungen enthalten. So, jetzt kommt aber zum Knackpunkt. Wieso ist es denn so, dass die oft wie ein Gesetz in Anführungszeichen wirken? Weil Gerichte das eben sehr stark als Orientierungs- und Beweismaßstab nutzen. Der Kern der Sache ist die sogenannte Vermutungswirkung. DIN-Normen werden als Indiz für die allgemeinen Regeln der Technik behandelt. Man kann diese Vermutung aber widerlegen. Sprich, man kann, wenn man etwas eben nicht nach DIN macht, sagen, es ist aber trotzdem allgemeine Regel der Technik, dass man das so macht. So, und jetzt kommt noch der allerletzte Teil und dann ist es hoffentlich verständlich erklärt. Wann ist denn eigentlich jetzt ein Werk frei von Mängeln? Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn alles nach den und anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurde und wenn nicht gepusht wurde, also wenn das natürlich auch tatsächlich frei von Mängeln ist. Diese Festlegung ist aber etwas eng, beziehungsweise ein Werk kann auch dann frei von Mängeln sein, wenn es abweicht von der DIN. Entscheidend ist, ob die Norm vertraglich vereinbart wurde, bauordnungsrechtlich eingeführt wurde oder als Ausdruck der allgemeinen Regeln der Technik relevant ist. Also ihr seht, das ist sehr juristisch bzw. formulierungsspezifisch und darin, das hatten wir ja auch schon gesagt, liegt auch die Krux der Sache, dass für gerichtliche Entscheidungen natürlich immer ein Bezugspunkt formuliert werden muss und der ist eben in der Regel ganz oft eine DIN-Norm. Ich würde vielleicht gerne nochmal auf den letzten, vielleicht ganz eigenen Themenblock schauen, und zwar auf das Thema Stipendium. Möchtet ihr vielleicht dazu nochmal so ein bisschen was sagen? Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch entschieden habt, fürs TIBIS-Stipendium einzureichen? Das ist ja auch immer so ein Ding. Also ich bin ja total die große Freundin von so überall mal so ein bisschen aussäen und einreichen. Wie ist es bei euch dazu gekommen, dass ihr euch auf das Stipendium beworben habt? Und was sind eure Erfahrungen mit diesem Stipendium jetzt?
Vielleicht kann ich anfangen. Also es gab bei uns im Univerteiler eine Rundmail für das TIBIS-Stipendium. Die Chance haben wir dann auch direkt genutzt und uns rangesetzt. Also wir haben ein mehrstufiges Verfahren. Es waren zwei Runden, die man, wo man eine Abgabe hochlädt und dann gab es eine Einladung, wo man ein Interview oder eine Präsentation von dem Thema quasi vorstellt. Die erste Runde haben wir, ich war sogar im Urlaub und Jakob, wir haben das irgendwie zusammen so ganz schnell an einem Tag zusammengebastelt. Es gab die grobe Idee über die Masterarbeit, haben wir uns schon öfter unterhalten und auch dran gearbeitet. Aber die Abgabe haben wir sehr schnell zusammengebracht und sind dann glücklicherweise in die nächste Runde gekommen und haben dann unsere Masterarbeit quasi in der Zeit weiterentwickelt.
Und findet ihr, war es eine gute Erfahrung? Macht ihr das weiter? Reicht ihr irgendwo ein? Gebt mal so ein paar Hinweise für kommende Generationen der Studierenden. Ist ja, wie Katharina gesagt, hier so ein kleiner Hilfe-Podcast.
Tatsächlich war dieses innerhalb von einem Tag, dieses Dokument aufsetzen, total hilfreich, weil man für sich selber innerhalb von diese ersten Gedanken mal so runtergeschrieben hat und dann so ein Dokument hatte, das auch so ein Referenzpunkt ist. Irgendwie total toll. Und es war irgendwie auch total toll, dann das auch für die Jury vorzustellen und dann auch da ins Gespräch darüber zu gehen. Also quasi sich so diesen Fragen zu stellen, diesen Rückfragen zu stellen und selber so sein eigenes Projekt zu verteidigen und man dann auch selber irgendwie merkt, dass irgendwie einem das schon interessiert und man da irgendwie das auch ganz gut aber verteidigen kann. Dass es aber auch noch viel zu klären gibt. So. Irgendwie ist jetzt diese Masterarbeit abgeschlossen und da haben wir jetzt irgendwie mal so alles so ein bisschen irgendwie abgearbeitet, aber wir auch total daran interessiert sind, das irgendwie dieses Thema weiter zu bearbeiten und irgendwie da vielleicht spezifischer in Sachen reinzugehen, Sachen uns genauer anzuschauen und vielleicht andere Sachen uns nicht mehr so genau anzuschauen. Und wir vielleicht dadurch jetzt auch durch das Stipendium dafür auch nochmal so ein bisschen finanzielle Ressourcen haben, Sachen auszuprobieren und auch nochmal so eine Fläche haben oder so eine Präsentationsfläche, wo wir vielleicht auch nochmal dann beim BDA und so Sachen zeigen können und darüber auch nochmal ins Gespräch zu gehen, weil eigentlich ist natürlich unser Ziel, mit den Wohnungsbaugesellschaften irgendwie darüber zu sprechen, über die Standards und das eben nicht nur innerhalb der Bubble, wo das ja sowieso ein Gespräch ist, zu bearbeiten.
Ich glaube, es ist einfach eine total tolle Möglichkeit, um die Masterarbeit nicht im Strang verstauben zu lassen, sondern dass man wirklich die Masterarbeit nutzt, um ein Thema weiterzuentwickeln und ein Interesse weiterzuentwickeln, das also bei uns auf jeden Fall schon immer da war. Und dass man jetzt einfach die Möglichkeit hat, in die Richtung noch weiter zu gehen und noch weiter sich damit zu beschäftigen.
Was mich nochmal vielleicht als trotzdem nochmal kurz zurück interessieren würde, es gibt ja so Berechnungen von Bürokratiekosten oder Normerfüllungsaufwand, der dann immer im Gegensatz zum Nutzen gestellt wird. Und das, was die Wohnungsbaugesellschaften oder alle Leute, die daran beteiligt sind, die Facility Management oder so, was die nützlich daran findet, wie es aktuell ist, das ist ja, glaube ich, klar. Aber könnte man sich vorstellen, dass man das so berechnet, dass es eben dadurch, dass die Standards so umfassend und teilweise widersprüchlich und auch so im sich hochschrauben sind seit den letzten Jahren, dass man, wenn man mit den Leuten spricht, die gerade sowas planen, dann ist es ja eben nicht so, dass wenn das eben Architekturbüros sind, dass sie einfach sagen A, B, A, hier A, B, B, sondern die versuchen ja dann oder versuchen dann ja Lösungen zu finden und sich zu reiben. Aber es ist so aufwendig, so zeitintensiv und eben auch oft kostenintensiv, das alles zu erfüllen. Also könnte man da in so einer Art quantitativen oder Zahlenlogik vielleicht gegen argumentieren? Habt ihr euch damit beschäftigt? Oder könnte man sich damit beschäftigen?
Ich glaube, grundsätzlich sollte man sich tatsächlich mal die Frage stellen, was denn eigentlich gewonnen werden kann und nicht, was verloren wird. Also ich glaube, man fragt sich zum Beispiel beim Schallschutz, wird häufig die Frage gestellt, wie viel höre ich denn dann von den Nachbarn? Und vielleicht könnte man auch die Gegenfrage stellen, wie viel Kosten kann ich eigentlich sparen und kann ich dadurch vielleicht ein Hofparterre machen, statt im Erdgeschoss zu wohnen? Ich glaube, so ein bisschen diese Gegenfrage zu stellen, wäre total wichtig. Und andererseits so eine Art Ansatzpunkt, wozu auch unsere Masterarbeitsbetreuerin Clara Bindel geradezu arbeitet, ist mehr Parteienverträge, wo eigentlich jetzt gerade läuft es ja eigentlich immer so ab auf der Baustelle, dass eigentlich das alles so sternförmig organisiert ist. In der Mitte ist der Auftraggeber und alle Gewerke und alle Handwerkerinnen haben quasi einen einzelnen Vertrag mit der Auftraggeberschaft. Und bei Mehrparteienverträgen ist es quasi nicht so sternförmig organisiert, sondern es gibt quasi, alle haben so einzelne Verbindungen untereinander. Also die einzelnen Handwerker haben Verträge auch miteinander und die sind quasi alle eingebunden, sitzen alle in einem Boot. Und dadurch, dass die alle in einem Boot sitzen, können sie sich nicht die Verantwortung immer hin und her schieben, sondern müssen zusammen eine Lösung finden. Dadurch ist, glaube ich, auch so ein Klima auf einer Baustelle anders und auch so eine Kommunikation auf der Baustelle anders. Und es ist quasi nicht so dieses, jeder macht seine Sachen, weil es zwingt auch mehr zur Kommunikation und vielleicht weniger dieses Risiko von, man verklagt sich dann.
Verursacherprinzip.
Ja.
Ja.
Also ich bin sehr gespannt, was da politisch jetzt dann rauskommt. Da ist ja sehr viel Musik gerade in der Debatte. Ich glaube, wir werfen auf jeden Fall auch noch mal ein paar coole Links dazu in die Shownotes. Es gab auch vom SWR eine sehr gute Doku zu diesem Normenthema, ne? Auf die habt ihr auch schon öfter mal verwiesen. Und ich finde die auch sehr gut gemacht. Und jetzt kamen auch gerade so ein paar Artikel raus zum Gebäudetyp E. Für alle, die da aktuell ein bisschen reinnörden wollen, können dann gerne noch mal reinlesen. Ich würde sagen, damit machen wir auch schon Schluss. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, nochmal abschließende Worte, Empfehlungen nach eurem Studienabschluss an alle Zuhörerinnen richten. Oder was auch immer euch noch einfällt zum Abschluss dieses Themas. Wenn ihr nochmal reinhüpfen wollt, Jakob oder Finn, habt ihr jetzt das letzte Wort.
Wir wollen uns natürlich erstmal bedanken, dass ihr uns eingeladen habt und uns diese Bühne hier bietet als Studenten.
Vielleicht das letzte Wort, ist vielleicht ein bisschen plump, aber verliert euren Idealismus nicht. Das ist, glaube ich, das, wo wir am meisten dran arbeiten wollen. Und
also ich glaube, es ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil das uns ja tatsächlich auch viel beschäftigt. Also es fehlt ja dann auch häufig die Zeit, beziehungsweise die Zeit ist nicht zu finanzieren, um ins Detail zu gehen bei Sachen oder um Sachen sich genau anzuschauen. Und wir wünschen uns, glaube ich, irgendwie, dass man dafür irgendwie doch die Zeit findet oder die Mittel oder irgendwie wir uns die Zeit dafür irgendwie nehmen wollen und ich glaube, ich hoffe, dass das auch funktioniert.
Also ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte euch auch nochmal ein großes Kompliment machen. Es haben auch gar nicht alle Bock, sich so vertieft in solche Themen reinzuhauen und ich habe schon das Gefühl, ihr habt das wirklich super krass intensiv gemacht. Falls ihr nochmal irgendwie publiziert, was ihr alles euch angeschaut habt, ne, ihr habt auch eben viel reingearbeitet in die ganzen Grundlagen für den sozialen Wohnungsbau. Könnt ihr auch noch mal kurz einen Link durchschicken, falls irgendwo eine Publikation dazu gibt für alle, die da reinlesen wollen und wo man euch sonst noch findet, wenn man euch dazu vielleicht auch noch mal kontaktieren möchte. Genau, also damit ganz lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen, heißen Restfreitag und auch ein schönes, sonniges Wochenende in Berlin und Leipzig ist auch von der Sonne verwöhnt, glaube ich. Und wir hören und sehen uns hoffentlich ganz bald wieder.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und das war's auch schon wieder mit dem Kontextur-Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, you know what to do. Unterstützt uns auf Steady oder helft uns, indem ihr den Podcast teilt und bewertet. Alle weiteren Infos, Hintergründe und Termine, auch für unsere Live-Auftritte, also Obacht 2026, findet ihr auf unserer Website oder wie immer auf Instagram. Dieser Podcast entsteht wie immer nur, weil sehr viele motivierte Hände mit am Werk sind. Idee und Redaktion des Podcasts von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Schnitt Isabel Wob. Coverfoto Oliver Peter Wolf und Coverdesign Patrick Martin.